Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 42 und 43 der dritten Sure, der Sure Ole Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'al raki'in.
Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an Maria, die reine Jungfrau, erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und denke daran, wie die Engel sprachen: O Maria, Gott hat dich erkoren, dich gereinigt und dich über alle Frauen der Welt erhoben. O Maria, sei deinem Herrn demutsvoll ergeben, wirf dich vor ihm nieder und verneige dich vor ihm mit denen, die sich vor ihm verneigen.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 15. Februar 2021, gleich dem 27. Bahman 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Islamische Revolution, Schöpferin von Eliten und Helden. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran informiert IAEA über Bedenken hinsichtlich der Vertraulichkeit von Informationen. Teheran wird Zusatzprotokoll einstellen, wenn andere Parteien nicht vollständig zum Atomabkommen zurückkehren. Iran und Russland halten gemeinsame Seemanöver ab. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran informiert IAEA über Bedenken hinsichtlich der Vertraulichkeit von Informationen. Laut dem iranischen Vertreter bei der Internationalen Atomenergiebehörde, Kazem Gharib Abadi, sind die Bedenken Irans hinsichtlich des Prinzips der Wahrung der Vertraulichkeit dieser Behörde in einem Brief offiziell mitgeteilt worden. Gharib Abadi erklärte am Sonntag vor Reportern, der Schutz vertraulicher Informationen bezüglich Fragen, die interne Vorschriften der Agentur betreffen, ist seit langem ein grundlegendes Thema in den Beratungen zwischen der Agentur und Iran. Trotz der bestehenden einschlägigen Vorschriften stellt das Problem des unbefugten Zugriffs auf vertrauliche Informationen der Agentur bzw. deren Durchsickern eine große Herausforderung in den Beziehungen zwischen der IAEA und der Islamischen Republik Iran in den letzten zwei Jahrzehnten dar. Der iranische IAEA-Botschafter fügte hinzu, die Bedenken Irans hinsichtlich der Nichteinhaltung der Verpflichtungen der Agentur zur Vertraulichkeit von Informationen wurden in den letzten zwei Jahrzehnten wiederholt zur Sprache gebracht. Sie sind aber noch nicht angemessen angegangen worden. Die Weitergabe von Informationen an die Medien erfolgt in der Regel durch Mitgliedsländer. Ohne Zweifel ist die Agentur jedoch für den Schutz vertraulicher Informationen verantwortlich und musste die erforderlichen Richtlinien, Pläne und Prozesse entwickeln, um solche Bedenken auszuräumen oder den gegenwärtigen Zustand zu ändern. Gharib Abadi fuhr fort, angesichts der breiten Atomaktivitäten Irans in verschiedenen Bereichen und der umfangreichen Verifizierung des iranischen Atomprogramms durch die Agentur und Veröffentlichung detaillierter Berichte über die Ergebnisse der Verifizierungsaktivitäten kann die Preisgabe vertraulicher Informationen zu kommerziellen, industriellen und technologischen Schäden oder Verlusten führen und die Sicherheit des Landes bedrohen. Gharib Abadi erklärte ferner, dass Iran in seinem Brief auch 13 Mechanismen vorgeschlagen habe, um die Vertraulichkeit von Informationen zu gewährleisten und Bedenken in Bezug auf dieses Problem auszuräumen. Teheran wird Zusatzprotokoll einstellen, wenn andere Parteien nicht vollständig zum Atomabkommen zurückkehren. Teheran kündigt an, die freiwillige Umsetzung des Zusatzprotokolls zum Atomwaffensperrvertrag zu beenden, falls die anderen Parteien des iranischen Atomabkommens von 2015 ihren Verpflichtungen nicht bis zum 21. Februar nachkommen. Diese Maßnahme bedeutet ein Ende der Inspektionen über das Sicherheitsabkommen hinaus, bedeutet jedoch nicht ein Ende aller Inspektionen. Tatsächlich ist Iran Mitglied des Sicherungsabkommens und des NPT-Vertrags, aber die Umsetzung des Zusatzprotokolls wird gestoppt, sagte der Sprecher des Außenministeriums Said Khatibzadeh auf einer wöchentlichen Pressekonferenz am Montag. Er betonte, dass Iran dennoch weiterhin mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenarbeiten und der Agentur seine neuen Nuklearschritte im Voraus melden werde, wie dies immer der Fall war. Er bekräftigte Teherans Standpunkt, dass alle seine Maßnahmen leicht umkehrbar seien, vorausgesetzt die anderen Seiten des Abkommens kehrten zur Erfüllung ihrer aufgegebenen Verpflichtungen zurück. Iran und Russland halten gemeinsame Seemanöver ab. Der stellvertretende iranische Armeechef für Koordination, Admiral Hizbullah Sayyari, hat die Abhaltung eines gemeinsamen Marinemanövers zwischen Iran und Russland als Zeichen für die maritime Stärke der iranischen Streitkräfte bezeichnet. Das zweite Seemanöver Irans und Russlands soll im Süden des Landes stattfinden, sagte Admiral Sayyari am Sonntag vor Reportern und fügte hinzu: Wenn die mächtige Marine Russlands an einer Übung der Marinestreitkräfte der iranischen Armee und der Revolutionsgarden teilnimmt, übermittelt dies eine klare Botschaft. Der stellvertretende iranische Armeechef für Koordination bekräftigte, dass sich die Marine der Islamischen Republik Iran hinsichtlich ihrer Ausrüstung, Arbeitskräfte, Technik und Taktik, Führung, Kommando und Kontrolle sowie Kommunikation und Zugang zu moderner Ausrüstung mit den Seemächten der Welt messen kann. Laut Admiral Sayyari besteht das Ziel der gemeinsamen Übung darin, die Sicherheit im Norden des Indischen Ozeans zu gewährleisten. In Bezug auf zahlreiche Drohungen einiger Länder außerhalb der Region gegen Iran seit dem Sieg der Islamischen Revolution erklärte Admiral Sayyari: Unser Land ist seit den ersten Tagen des Sieges der Islamischen Revolution vielen Bedrohungen ausgesetzt. Alle diesbezüglichen Pläne der Feinde sind jedoch gescheitert. Der Grund dafür liegt in der Autorität der iranischen Staatsordnung und in dem Abschreckungspotenzial der iranischen Streitkräfte. Heute sind die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran, insbesondere die Armee, in Anbetracht der Erfüllung ihrer Aufgaben, die territoriale Integrität und Unabhängigkeit zu wahren, zur Macht und Würde gelangt und werden sicherlich auf die Bedrohungen von heute und in der Zukunft mit passender Antwort reagieren. Jemenitische Streitkräfte starten Drohnenangriffe gegen den Flughafen Abha in Saudi-Arabien. Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte gab an, dass zwei neue Drohnenangriffe auf den internationalen Flughafen Abha in Saudi-Arabien als Vergeltung für die anhaltende Aggression des Königreichs gegen das vom Krieg zerstörte arabische Land gestartet wurden. Brigadegeneral Yahya Sari sagte in einer Erklärung, die am Sonntag auf seiner Twitter-Seite veröffentlicht wurde, dass die jemenitische Armee zwei im Inland hergestellte Samad-3-Kampfdrohnen sowie ein Rasef-2K für die Operation verwendet habe. Er betonte, dass die unbemannten Luftfahrzeuge die festgelegten Ziele mit großer Präzision getroffen hätten. Er bemerkte, dass die Luftangriffe unter das legitime Recht des Jemen fallen, auf die Überfälle und die militärische Eskalation der von Saudi-Arabien geführten Koalition sowie auf die fortgesetzte Belagerung des jemenitischen Volkes zu reagieren. Wir warnen erneut saudische Bürger, sich von Flughäfen und anderen Orten fernzuhalten, die für militärische Aktivitäten genutzt werden, sagte er. Der hochrangige jemenitische Beamte warnte davor, dass die Vergeltungsmaßnahmen so lange andauern werden, wie Riad seine tödliche Aggression und seine umfassende Belagerung vorantreibt. Der erste Botschafter der VAE in Israel wurde vereidigt. Der erste Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Israel wurde innerhalb eines Monats vereidigt, nachdem das Kabinett des arabischen Landes die Einrichtung einer Botschaft in Tel Aviv genehmigt hatte. Der Botschafter Mohammed Mahmoud Al-Khaja wurde am Sonntag vom Vizepräsidenten und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, vereidigt, der auch der Herrscher von Dubai ist. Bei der Vereidigungszeremonie forderte der Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate Al-Khaja auf, daran zu arbeiten, die Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel so zu festigen, dass eine Kultur des Friedens, des Zusammenlebens und der Toleranz gefördert wird, so die Nachrichtenagentur WAM von den Emiraten. Das Kabinett der VAE genehmigte im vergangenen Monat die Einrichtung einer Botschaft in Tel Aviv. Israel hat bereits seit einem Monat seine Botschaft in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, offiziell eröffnet. Aitan Nahe fungiert als amtierender Botschafter. UN-Gesandte für Venezuela verurteilt US-Sanktionen. Während einer Pressekonferenz in Caracas sprach die UN-Menschenrechtsbeauftragte Alena Duhan über die vorläufige Einschätzung ihres Besuchs in Venezuela, um die Auswirkungen der US-Blockade gegen die lateinamerikanische Nation zu bewerten. Die UN-Diplomatin sagte, dass die anhaltende humanitäre Krise, die das venezolanische Volk betroffen hat, eine direkte Auswirkung der von den Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen ist. Sie bemerkte, dass ihr Besuch auf den UN-Standards für Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Vollständigkeit beruhe. Duhan erklärte, dass die einseitigen Maßnahmen gegen Venezuela, seine Institutionen und Vermögenswerte im Ausland gegen das Völkerrecht verstoßen. Sie fügte hinzu, dass die von Washington und seinen europäischen Verbündeten verhängten Sanktionen auch das Recht des Landes verletzen, auf die Bedürfnisse eines Volkes zu reagieren, das unter den Folgen der Blockade leidet. Einige Oppositionelle machen die Maduro-Regierung für die Sanktionen verantwortlich. Juristische Analysten sagen jedoch, dass US-Sanktionen auf keinen Fall gerechtfertigt werden können. Die UN-Beamtin hatte die Auswirkungen der illegalen US-Sanktionen auf Venezuela als verheerend bezeichnet. Während Washington weiterhin Sanktionen gegen das lateinamerikanische Land verhängt, forderte die UN-Diplomatin die USA auf, ihre destruktiven Maßnahmen einzustellen. Bangladesch will tausende Rohingya-Flüchtlinge auf hochwassergefährdete Insel bringen. Tausende weitere Rohingya-Muslime aus Myanmar, die in Bangladesch Zuflucht gesucht haben, sollen nun aus überfüllten Lagern auf eine hochwassergefährdete Insel in der Bucht von Bengalen umgesiedelt werden. Zwei bangladeschische Beamte teilten den Medien am Sonntag mit, dass in den nächsten zwei Tagen 3.000 bis 4.000 weitere Rohingya-Flüchtlinge auf eine abgelegene Insel gebracht würden. Bangladesch wurde wegen der Weigerung, die Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen bezüglich der Überstellung zu konsultieren, kritisiert. Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen sagte, die Agentur habe die Sicherheit und Nachhaltigkeit des Lebens auf der Insel nicht bewerten dürfen. Die Regierung hatte Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Insel zurückgewiesen und den Bau von Hochwasserschutzanlagen sowie Häusern für 100.000 Menschen, Krankenhäusern und Zyklonzentren angeführt. Einige Menschenrechtsgruppen haben gewarnt, dass die Insel während der jährlichen Monsunzeit möglicherweise heftigen Stürmen nicht standhalten kann. Der Beamte forderte Myanmar ferner auf, den festgefahrenen Prozess der freiwilligen Rückführung der Rohingya-Flüchtlinge in ihre Heimat voranzutreiben. Die Zahl der Flüchtlinge in Cox's Bazar ist seit August 2017 gestiegen, als ein vom Militär geführtes Vorgehen in Myanmar, das laut UN-Ermittlern mit genozidaler Absicht durchgeführt wurde, rund 740.000 Rohingya zur Flucht nach Bangladesch veranlasste. Den Rohingya wird die Staatsbürgerschaft in Myanmar verweigert und sie gelten trotz ihrer jahrhundertealten Wurzeln als illegale Einwanderer. Frankreich. Demonstranten fordern Widerrufung antimuslimischen Gesetzes. Die Menschen sind in der französischen Hauptstadt Paris auf die Straße gegangen, um gegen eine umstrittene Gesetzesvorlage zu protestieren, die von Rechtsanwälten als diskriminierend gegenüber Muslimen angesehen wird. Muslime und Nichtmuslime versammelten sich am Sonntag auf dem Trocadéro-Platz in Paris, um zu fordern, dass der Gesetzentwurf, der ursprünglich als Gesetz gegen den Separatismus bezeichnet wurde, gestrichen wird, da es die Religionsfreiheit zum Ziel hat und alle Muslime zu potenziellen Verdächtigen macht. Der Gesetzentwurf, der jetzt als Gesetzesentwurf zur Stärkung der republikanischen Werte bezeichnet wird, wurde letztes Jahr vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron eingeführt, um nach der Ermordung eines Schullehrers durch einen muslimischen Teenager tschetschenischer Herkunft den sogenannten islamischen Separatismus auszumerzen. Die Demonstranten sagten, die Regierung habe wegen eines einzigen Verbrechens eine ganze Gemeinschaft zum Ziel genommen. Eine Demonstrantin sagt in Bezug auf gelegentliche Diskriminierungen, die sie an der Universität und im Beruf aufgrund ihres arabisch klingenden Namens erfahren hat, sie befürchte, dass Maßnahmen wie der Gesetzesentwurf die Situation nur verschlimmern könnten. Sie machen Kommentare wie »Geh zurück in dein Land«, »Aber ich bin in meinem Land, ich wurde in Frankreich geboren«, sagte die Demonstrantin. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 11 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 4 Grad, Mashhad 11 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandar Abbas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Damen und Herren, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, in diesem Teil wollen wir uns mit vier weiteren Versen der Sure 46, Sure Ahqaf, vertraut machen und beginnen mit dem Vers 11.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen von denjenigen, die glauben, wenn er, der Islam, etwas Gutes wäre, wären sie uns damit, mit dessen Annahme nicht zuvor gekommen. Und da sie sich nicht durch ihn, den Koran, recht leiten lassen, werden sie sagen, das ist eine alte Lüge. Die ersten, die dem Aufruf des Propheten zum Islam folgten, waren Menschen aus den armen Bevölkerungsteilen oder es waren Sklaven. Im Gegensatz zu den Reichen besaßen sie nichts, was sie hätte blenden und stolz machen und zur Bekämpfung des Propheten verleiten können. Da nun aber die Ärmeren in der Gesellschaft sich zum Islam bekannten, reagierten die Vornehmen in Mekka damit, dass sie sagten, das sind alles arme, unscheinbare Leute. Wenn die Lehre von Mohammed richtig wäre, dann hätten wir selber sie doch als Erste angenommen, denn wir sind mächtiger und reicher und verstehen mehr von der Welt. Dieses unlogische Gerede der Ungläubigen rührte von ihrer Überheblichkeit her. Es lag an ihnen selber und nicht am Islam, dass sie auf diese Weise mit Ablehnung reagierten. Wären sie nicht so geblendet von ihrem Besitz, ihrer gesellschaftlichen Position und ihren Vergnügungen gewesen, hätten sie von ihrem Streben nach Überlegenheit abgelassen, hätten auch sie, wie die Bedürftigen, reinen Herzen und auf der Suche nach Recht und Wahrheit rasch den Islam angenommen. Aber da sie sich nicht durch den Koran leiten ließen, so heißt es weiter im obigen Vers, haben sie schnell behauptet, das sei gar nicht Gottes Wort, sondern ein altes Märchen und erfunden. Indem sie etwas Schlechtes vom Koran behaupteten, wollten sie sich dafür rechtfertigen, dass sie nicht glauben. Hierzu lässt sich Folgendes anmerken. Erstens. Die Ungläubigen halten sich für vernünftiger und klüger als die Muslime und meinen, ihre Lehre sei besser als der Islam. Zweitens. Die Verleumdungen des Korans und des Propheten des Islams gehen nicht auf logisches Denken und sachliches Argumentieren zurück, sondern rühren von Überheblichkeit und Starrsinn her. Wir wenden uns dem Vers 12 der Sure Ahqaf zu. Dort heißt es:
وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ.
Und vor ihm war die Schrift des Moses als Vorbild und Barmherzigkeit. Und dies ist ein dies bestätigendes Buch in arabischer Sprache, um diejenigen, die Unrecht tun, zu warnen und als frohe Botschaft für die Gutestuenden. Der Koran setzt den haltlosen Behauptungen der Götzendiener in Mekka, die den Koran als alte Märchen bezeichneten und den Propheten des Islams verleumdeten, den Hinweis auf die Schrift des Propheten Moses entgegen. In der Tora werden nämlich Merkmale für den Propheten des Islams genannt. Diese Verheißung in der Tora ist ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des Propheten und des Buches, das er überbracht hat. Die Verse des Korans stehen im Einklang mit denen der Tora, und Tora und Koran bestätigen sich gegenseitig. Dies zeigt, dass beide Schriften aus ein und derselben Offenbarungsquelle stammen. Zwar ist die Tora auf Hebräisch und der Koran auf Arabisch, aber beide himmlischen Schriften beinhalten den Aufruf zu Gott und zur Befolgung seiner Gebote. Sie beide haben zum Ziel, die Unrechttuenden zu warnen und den Rechtschaffenen und Gutestuenden die frohe Botschaft zu verheißen, dass ihnen Erfolg und Seligkeit beschert wird. Folgendes kann man sich merken. Erstens, es ist heiliger Brauch Gottes, im Verlaufe der Geschichte ein himmlisches Buch herabzuschicken, welches den Menschen zur Rechtleitung dienen soll. Diese Schriften erklären sich nicht etwa gegenseitig für ungültig, sondern sie bestätigen einander und ihr Ziel ist dasselbe. Zweitens, Himmelsbücher sind ein barmherziges Geschenk Gottes. Jene Gemeinschaft und Gesellschaft wird Gottes Barmherzigkeit erfahren, die das Buch Gottes zu ihrem Leitfaden und Ratgeber wählt. Drittens, der Glaube an Gott ist nicht damit vereinbar, anderen ein Unrecht zuzufügen. Ein Glauben nützt etwas, der mit Wohltätigkeit und guten Werken einhergeht. Abschließend möchten wir noch die Verse 13 und 14 der Sure 46 vorstellen und kurz erklären. Der Inhalt dieser Verse lautet wie folgt:
Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
Gewiss, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich darauf recht und standhaft verhalten, über sie soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Das sind die Insassen des Paradiesgartens, ewig darin zu bleiben als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. Hier werden die wahren Gläubigen beschrieben, jene, zu deren Rechtleitung die Himmelsbücher herabgesandt wurden. Es heißt, dass die wahren Monotheisten bekennen, dass der eine Gott ihr Herr ist, und es wird gesagt, dass sie auf diesem Glaubensweg Standhaftigkeit beweisen. Es leuchtet ein, dass es nicht genügt, nur im Herzen an Gott zu glauben oder mit einigen Worten für den Glauben zu zeugen, sondern der Gläubige muss seinen Glauben auch praktizieren. Wir sollen das tun, was Gott der Allmächtige von uns verlangt, und fest den Weg Gottes gehen. Das bedeutet, dass wir die Perle des Glaubens wegen einiger Schwierigkeiten und Missstände, denen wir begegnen, nicht aus der Hand verlieren dürfen, indem wir in der Praxis den Weg Gottes auf der Suche nach materiellem Wohl und Vergnügungen verlassen. Insbesondere in einem Zeitalter, in dem alle Möglichkeiten für Verdorbenheit, Sündigen und Zügellosigkeiten bereitgestellt werden, ist es schwierig, den Glauben zu bewahren, und wird dies ohne Standhaftigkeit nicht möglich sein. Gott belohnt natürlich die aufrichtigen Gläubigen, sowohl im diesseitigen als auch im jenseitigen Leben. Er verleiht ihnen im Diesseits Zuversicht und innere Ruhe. Aufrichtige Gläubige fürchten sich weder vor zukünftigen Ereignissen, noch werden sie über ihre Vergangenheit bekümmert sein. Im Gegensatz dazu gibt es viele reiche und mächtige Leute, die zwar materiell mit allem versorgt, aber seelisch ruhelos sind und manchmal wegen Stress und Unruhe Zuflucht bei Medikamenten oder sogar bei Drogen suchen. Neben der Zuversicht und der inneren Ruhe, welche die aufrichtigen Gläubigen im Leben genießen, wird Gott in der kommenden Welt diejenigen, die standhaft den Weg des Glaubens an den ihn, den einzigen Gott, gegangen sind, ins Paradies einkehren lassen. Ein himmlischer Garten, dessen Größe, Beständigkeit und Segen die Vorstellung des Menschen übersteigen. Die Glückseligen werden in diesem ewigen Garten leben und mit den endlosen paradiesischen Gaben gesegnet. Wir werden an folgende wichtigen Dinge erinnert. Erstens, das Bekenntnis zum Glauben und zur Einheit Gottes genügt noch nicht, sondern noch wichtiger ist die Standhaftigkeit auf dem Wege Gottes. Zweitens, wer von Gott überzeugt ist, der fürchtet sich vor nichts und vor niemandem. Drittens, nur Leute, die den Weg des Irrtums gehen, müssen über die Vergangenheit bekümmert sein und sie bereuen. Jedoch jemand, der ständig den Weg Gottes fortsetzt, braucht seine Vergangenheit nicht zu bedauern.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Astor mit dem Titel Vatan, auf Deutsch Heimat. Viel Vergnügen!
Ey Vatan, ey Mader Tarikh Saz, ey Mara war Khake to Ruye Niyaz, ey Kavir to Behesht Jan man, عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاکش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف خون به دل کردن دشت و نهر را بازگرداندند خرم شهر را ای وطن ای مادر ایران من مادر اجداد و فرزندان من خانه من بانه من توس من هر وجب از خاکت و ناموس من ای دریغ از تو که ویران بینمت بیشه را خالی ز شیران بینمت خاکت و گر نیست جان من مباد زنده در این بوم و بر یک تن مباد وطن یعنی همه آب و همه خاک وطن یعنی همه عشق و همه پاک به گاه شیر خاری گاه واره به دور درد پیری عین چاره وطن یعنی پدر مادر نیاکان به خون و خاک بستن عهد و پیمان وطن یعنی هویت اصل ریشه سر آغاز و سر انجام و همیشه سفید و صخره و دریا زایند رو در بند کارون وطن یعنی سرای ترک با پاس وطن یعنی خلیج تا ابد باز وطن یعنی دو دست از جان کشیدن به تنگستان و دستستان رسیدن زمین شستن ز استبداد و از کین به خون گرم در گرما به یفین وطن یعنی از آن عشق گفتن وطن یعنی قبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته ها فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همین جا یعنی سپاه جان به خوزستان کشیدن شهادت را به جان ارزان خریدن نماز خون به خون این شهر خواندن مهاجم را به خرم شهر راندن وطن یعنی از آن عشق گفتن
وطن یعنی قبار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
Liebe Zuhörer, der Titel unseres letzten Beitrages lautet Islamische Revolution, Schöpferin von Eliten und Helden.
Der Geschichte hat die islamische Zivilisation Eliten ausgebildet, die auf verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten wertvolle Werke und einen enormen Einfluss hinterlassen haben. Tatsächlich ist der Aufstieg der islamischen Zivilisation auf die Bemühungen und die Leistung derart großer Menschen zurückzuführen, die sich über die Ereignisse erheben und Phänomene und Geschichte schaffen. Elitäre Menschen, die nicht nur aus eigenen Interessen heraushandelten. Herausragende Menschen, mit der Leidenschaft der Menschheit zu dienen, woraus sie ihre Motivation erhielten. Sie hatten hohe humanitäre Neigungen und erfreuten sich basierend auf ihren religiösen Überzeugungen, daran, der Menschheit zu dienen, und suchten nicht nach persönlicher Macht. Eines der Merkmale der islamischen Revolution Irans als einer religiösen Revolution ist die Präsenz und Ausbildung zahlloser Eliten und Helden, und je mehr sich diese Revolution zeitlich von ihrem Ursprung entfernt, nimmt ihre Zahl von Tag zu Tag zu. Von den ersten Tagen des Sieges an hatte die Entwicklung von Wissenschaft und Wissen einen hohen Stellenwert in der islamischen Revolution und im Gedankengut ihres Gründers Imam Khomeini. Denn dieses große Ereignis versuchte, eine der historischen Forderungen des iranischen Volkes zu erfüllen, nämlich Entwicklung und Fortschritt, deren Realisierung nur mit Hilfe von Wissenschaft möglich war. Aufgrund der religiösen Identität der islamischen Revolution gehörten einerseits die Wissenschaft und andererseits Unabhängigkeit und Selbstvertrauen zu den integralen Bestandteilen ihres Wertesystems. Die Wissenschaft einerseits als Pflicht zu betrachten und andererseits als Notwendigkeit für Unabhängigkeit, Wachstum und Entwicklung hat eine gute Basis für das Erlangen von Wissen in der iranischen Gesellschaft institutionalisiert. Diese Wissenschaft war jedoch nicht auf Wissen und Technologie beschränkt, sondern umfasste auch die Ausbildung von Wissenschaftlern und Eliten in allen Bereichen, einschließlich militärischer, kultureller, politischer, sozialer und weiterer Gebiete. Ayatollah Khomeini hat, wie zuvor schon Imam Khomeini, die Eliten als erlesene Personen und geistige Vermögenswerte der Gesellschaft bezeichnet. Geistige Vermögenswerte können niemals mit materiellen Werten gemessen werden. Dementsprechend erhält dieser geistige Reichtum einen besonderen Wert. Musik Die islamische Revolution in Iran war noch nicht ein Jahr alt, als der irakische Diktator Saddam Hussein mit der Parole, Iran in 3 Tagen zu erobern, in das Land einmarschierte und Iran einen ungleichen 8-jährigen Krieg auferlegte. Der Höhepunkt dieses Krieges war, dass unzählige junge Menschen die Universitäten und Schulen verließen und auf Geheiß von Imam Khomeini an die Front stürmten. In diesem Krieg wurden eifrige junge Menschen erkennbar, von denen jeder Einzelne in seinem Glauben, im Dschihad und Widerstand einzigartig war. In den schwierigen Tagen des auferlegten Krieges verknüpften sie Wissenschaft und Glauben miteinander, damit das Land trotz all seiner Einschränkungen der Armee von Saddam Hussein entgegentreten konnte, die von den Weltmächten im Osten und Westen unterstützt wurde. Genau in diesen Jahren begann die junge akademische Elite den Dschihad des Aufbaus für die Selbstversorgung des Landes. Auch nach dem Krieg konnte die iranische Jugend an jedem der kritischen Tage mit einer innigen Verbindung zum Revolutionsoberhaupt und dem Vertrauen des Oberhaupts in ihre Fähigkeiten Fortschritte erzielen und der Islamischen Republik beim Überwinden von Engpässen helfen. Eliten schreiben die Geschichte der Gesellschaften und haben die Macht, Gesellschaften zu verändern. Ob die Entwicklungen dabei im politischen Bereich und bei der Entwicklung von Regierungsprinzipien liegen oder im Bereich von Denken, Wissenschaft, Technologie, Kultur und Kunst, die Rolle dieser Akteure ist dabei auf jeden Fall unbestreitbar. Vor der Islamischen Revolution gab es keine Institution, die für die Eliten des Landes zuständig war. Nach der Revolution, insbesondere in den beiden letzten Jahrzehnten, spielte Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Republik Iran, eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines wissenschaftlichen Diskurses durch Maßnahmen wie den Aufbau von Institutionen, die für die Erkennung und Unterstützung von Eliten zuständig sind, sowie durch die Schaffung wissenschaftlicher und elitärer Strukturen und Organisationen. In diesem Zusammenhang wurde 2006 die Nationale Elite-Stiftung gegründet, um die wissenschaftlichen Kapazitäten der Eliten für die Entwicklung des Landes und die notwendige revolutionäre Bewegung in Richtung Wissensproduktion und Softwareentwicklung angemessen zu nutzen. Mehr als 12.000 Eliten und Top-Talente werden jetzt von der Nationalen Elite-Stiftung unterstützt. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution erkannte einen der Einflussbereiche der Eliten des Landes darin, eine Rolle beim Durchbrechen der globalen Grenzen der Wissenschaft zu spielen und erklärte, heute befindet sich die Wissenschaft auf menschlicher Ebene, nicht auf nationaler Ebene. Sie befindet sich in bestimmten Grenzen. Wir können dazu beitragen, diese Grenzen zu durchbrechen, voranzuschreiten und die Grenzen zu erweitern. Wir müssen die Grenzen der Erforschung und des Wissens erweitern. Dass ich die Elite schätze und respektiere, ist auf diese Sichtweise zurückzuführen. Unsere Elite kann Einfluss auf die Lebensweise, die Planung, den Fortschritt des Landes und den Fortschritt der Menschheit haben. Die Abhaltung von jährlichen Treffen mit wissenschaftlichen Eliten seit über 10 Jahren und regelmäßige wöchentliche Treffen mit ihnen zeigen das Engagement des iranischen Revolutionsoberhauptes für den wissenschaftlichen Fortschritt. Ayatollah Khamenei glaubt, dass die Erkennung und Förderung der Eliten und ihre Verbindung in einer Institution einen Sprung bei Entwicklung und Fortschritt im Land auslösen wird. Laut den vor der Islamischen Revolution veröffentlichten Statistiken hatte Iran keine Top-Wissenschaftler auf globaler Ebene. Aber 2016 hat das Land laut der renommierten Internetseite Web of Science 208 Top-Wissenschaftler, die unter dem 1% der Top-Wissenschaftler der Welt sind. Dieses Ranking basiert auf der Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen im Bereich Forschung von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt in den letzten 10 Jahren in 22 Fachgebieten. Dabei sind noch nicht einmal Professoren der Islamwissenschaften mit berücksichtigt. Die verschiedenen Innovationen und Errungenschaften der jungen iranischen Wissenschaftler im Laufe der Jahre in verschiedenen Wissenschaftsgebieten wie Stammzellen, Nanotechnologie, Biotechnologie, Kernenergie, Technik und so weiter zeugen vom Potenzial dieser Generation. In den letzten Jahren versuchten die Feinde der Revolution in Iran, insbesondere die USA, den wissenschaftlichen Fortschritt und die Entwicklung Irans zu behindern. Sie nutzten verschiedene Mittel, einschließlich wissenschaftlicher und technologischer Sanktionen, um das Land zu isolieren und es abhängig zu machen. Die Sanktionen stellten eine große Herausforderung für die Elite dar, unbekannte Wege zu beschreiten. Die Zahl der Sanktionen nahm von Tag zu Tag zu, was sicherlich schwierig war. Aber schlussendlich führte es dazu, dass die eliteren Wissenschaftler ihr reines Wesen zeigten. Genauso wie der Krieg Helden und Kommandeure wie Bakeri, Kasemi und Soleimani hervorbrachte. Das Hegemonialsystem hat stets versucht, den Nationen diesen großen Reichtum zu nehmen, um ihn für sich selbst zu nutzen und in Wissenschaft und Technologie, das heißt bei Vermögen und machtschaffenden Werten, ein Monopol zu schaffen. Die physische Eliminierung nationaler Eliten und Helden ist eine der Methoden des Hegemonialsystems, um den Nationen diese wertvollen Schätze zu nehmen. Heute verfolgt der Feind mit der Ermordung von Atomwissenschaftlern und militärischen Eliten das Ziel, die islamische Revolution Irans zu stoppen. Die Ermordung des iranischen Helden General Qasem Soleimani in Bagdad und des iranischen Nuklearwissenschaftlers Dr. Mohsen Fakhrizadeh zielte darauf ab, die hohen Ideale der islamischen Revolution zu stoppen. Wenn der Feind in den frühen Tagen des Sieges der islamischen Revolution Persönlichkeiten wie Mutahari, Mufateh, Beheshti, Rajai, Bahonar und weitere eliminierte, bestand sein einziges Ziel darin, die Bewegung der Revolution zu stoppen. Und bis heute wiederholt er die gleiche Politik. Trotz aller Verschwörungen der Feinde hat die Islamische Republik Iran bei Wissenschaft und Forschung rasche Schritte unternommen, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Iranische Forscher und Eliten haben unabhängig von Industrieländern bedeutende Erfolge in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen wie Grundlagenforschung, Stammzellenforschung, Simulation, Kernenergie und Nanotechnologie erzielt. Heute setzen die Eliten des Landes, insbesondere auch die eifrigen Studenten des islamischen Iran, den Weg der Märtyrer der Wissenschaft wie Märtyrer Dr. Mohsen Fakhrizadeh fort, der einer der wertvollen Verteidigungs- und Nuklearwissenschaftler des Landes war und vor kurzem auf feige Weise getötet wurde. Damit machen sie die Stärke Irans deutlich. Die Entwicklung von Corona-Impfstoffen ist eine der neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften dieser Elite und ein äußerst eindrucksvolles Beispiel.
Thank you.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.
Thank you.